Heute machen wir uns Gedanken über unsere Augen. Was diese Augen sehen können und was die nicht sehen können. Und ich würde gerne heute behaupten, dass wir zwei Arten haben vom Sehen. Und die werde ich jetzt kurz erklären, weil das wird wichtig für den Verlauf der Predigt. Auf der einen Seite gibt es die Sicht, das, was ich jetzt sehen kann. Ich kann jetzt eine Gemeinde sehen, voll mit Stühlen, die sind grün und so weiter. Und es gibt die andere Form von Vision. Das ist etwas, was ich vielleicht nicht sehen kann, aber ich glaube daran, dass es sowas gibt. Wie zum Beispiel, ich habe Jesus nicht gesehen, aber in meiner Vision, ich glaube dran im Glauben. Ich sehe ihn im Glauben. Sicht oder Vision. Und das Thema wird dann erst besonders spannend, wenn Probleme kommen. Wenn Herausforderungen kommen. Wenn sogenannten Wüstenzeiten kommen. Wo es so richtig trocken wird. Wo es so aussichtslos erscheint. Wo deine Sicht sagt, hier haben wir ein großes Problem. Und der ist nicht lösbar. Wo deine Sicht zu diesem Meer kommt und sagt, vor uns ein Meer, der ist geschlossen. Hinter uns die Ägypter. Unmöglich. Das war's. Wie gehen wir mit solchen Wüstensituationen um oder mit solchen Problemen um im Leben? Wo deine Sicht sagt, es geht hier nicht weiter. Ich würde da gerne eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Ich habe ja erzählt, ich komme aus Chile und in Chile war ich in einer Schweizer Schule, von klein auf. So Kindergarten habe ich da gemacht, Grundschule und so weiter, dann war ich im Gymnasium. Und im Gymnasium gab es die tolle Gelegenheit, ein Austauschsemester zu machen mit der Partnerschule in der Schweiz. Traumhaft. Stell sich das mal vor, du hörst von klein auf über die Geschichten der Kultur der Schweiz, wie es dort aussieht und so weiter und irgendwann hast du Lust, da mal hinzukommen. Oder Europa allgemein so kennenzulernen, so eine komplett andere Kultur. Und ich habe mich da angemeldet für diesen Austauschsemester. Und es war sehr aufwendig, diesen Anmeldeverfahren. Du musst einen besonderen Durchschnitt haben, um dich so ein bisschen beweisen, dass du geeignet bist, um da hinzukommen. So hat sich das zumindest angefühlt. Und an dem Tag, wo die Ergebnisse veröffentlicht wurden, das war nicht in den Social Medias, sondern auf einer Pinnwand, wo eine Liste zu sehen war mit den Namen von den Studenten, die da hinkommen. Und es war eine lange Liste. Und ich kehre an dem Tag mit meinem Finger und gehe so die Liste runter und suche nach S. Ne, okay, nochmal, vielleicht habe ich übersehen. Nochmal. Ich war nicht drauf. Ich dachte so, ja okay, vielleicht nächstes Jahr. Nochmal, angemeldet. War voll aufwendig. Meine Mutter hatte mich schon geplagt mit Bibeltexten von Verheißungen und keine Ahnung. Unter anderem war Jesaja 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und so weiter. Irgendwann hat mich dieser Bibeltext genervt. Mal schauen, ob er jetzt einen Plan hat damit. Und ich gehe am nächsten Jahr nochmal zu dieser Pinnwand, dieser Liste, mit meinem Finger runter. Nicht da. Das kann doch nicht wohl wahr sein. Ich war so enttäuscht. So enttäuscht. Ich habe mich so bemüht, dass es klappt. Aber es hat nicht geklappt. Und in dem Moment kam bei mir so eine Sinnflut von Gedanken, so ganz negativ. So, schau, es wird nie möglich sein, dass du nach Europa kommst. Es wird nie möglich sein, dass du dein Deutsch da verbessern kannst, dass du eine andere Kultur kennenlernst. Es wird nicht möglich sein. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wo deine Augen dir sagen, du bist nicht auf der Liste. Wo deine Sicht sagt, es klappt nicht. Das Problem ist groß. Und ich würde gerne heute ein paar Geschichten anschauen aus der Bibel, wo genau das erlebt wurde. Und ich starte mal mit Römer 4. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Römer 4 und dann Vers 17. Römer 4 und dann Vers 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Was heißt das? Gott ruft Dinge ins Leben, als ob sie schon da gewesen wären, aber sie sind nicht da. Und ein klassisches Beispiel dafür ist die Schöpfung. Wir könnten uns jetzt den ganzen Tag über die Schöpfung beschäftigen und wir werden da eine Struktur erkennen. Gott schafft etwas. Wie war die Situation auf diesem Planet Erde? Die Bibel sagt, es war Tohu Wabohu, so wüst und leer. Da war Gestein, nichts, tot, kein Leben. Und dann, was macht Gott aus dem Nichts, wo die Sicht gesagt hat, hier ist nichts, hat die Vision gearbeitet und er sagt, hier soll was entstehen. Und da wurde was geschaffen. Und dann am Ende von diesem Bericht, von diesem bestimmten Tag, kommt immer wieder eine Struktur, wo Gott sagt, oder der Text sagt, und er sah, jetzt kommt der Aspekt der Sicht, dass es gut war. Am Ende sagt er sogar, er sah, dass es sehr gut war. Aber am Anfang war gar nichts. Gehen wir weiter jetzt. Das war jetzt Gott, aber wie gehen Menschen mit solchen Situationen um? Gehen wir zu 1. Mose, Kapitel 12. Das ist die Geschichte von Abraham. 1. Mose, Kapitel 12. Und dann Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. So, wenn jetzt Abraham aufsteht, die Sachen zusammenpackt und weggeht, mit welchen Augen geht er hier weg? Mit einer Sicht oder mit Vision? Hat Abraham dieses Land gesehen? Hat er das googeln können in Google Maps und dann hat er so gesehen, wie das aussieht? Oder irgendeine Reportage angeguckt, oh, das ist tatsächlich schön. Er hat gar nichts gesehen. Gott sagte nur, das Land, was ich dir zeigen werde. Da gehst du hin. Und er geht. Er verlässt alles und geht im Glauben. Gehen wir weiter mit der Geschichte von Abraham, Kapitel 15. Und dann Vers 1 bis 8. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in eine Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in mein Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie überhaupt zählen kannst. Und er sprach zu ihnen, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte den Herrn, und das rechnete er ihn als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, das war die Geschichte vorher, um dir dieses Land zum Erbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich das als Erbe besitzen werde? Abraham bekommt jetzt ein krasses Versprechen von Gott, eine Riesenfamilie zu bekommen. Nach Jahren aber von diesem Versprechen ist gar nichts passiert. Gar nichts. Und irgendwann kommt Sarah auf die Idee, vielleicht müssen wir ein bisschen Gott nachhelfen mit diesem Plan. Vielleicht kannst du mit der Magd ein Kind zeugen. Und dann hast du ein Nachkommen. Mit welchen Augen guckt Sarah auf diese Situation? Mit Sicht oder mit Vision? Das war mit Sicht. Abraham beginnt seine Reise im Glauben, aber an dieser Stelle werden seine menschlichen Augen zu groß. Es wird zu aussichtslos, die Situation. Ey, die Biologie sagt, es geht nicht. Wie soll es jetzt gehen? Wie soll dieses Versprechen funktionieren? Ich kenne niemanden, der sowas erlebt hat. Wieso bei mir? Ich weiß nicht, was er vielleicht gedacht hat in dem Moment. Zweifel. Aber meine Lieben, wenn Gott was verspricht, das wird sich erfüllen, egal was deine oder meine Sicht dieser Dinge sagt. Gott hat versprochen, du wirst Vater sein und ein Riesenvolk haben. Hat sich das erfüllt? Oh ja, obwohl er so alt war. Gehen wir ja zu einer weiteren Geschichte in 4. Mose. Kapitel 13, 4. Mose 13, und dann Vers 1 bis 2. 4. Mose 13, Vers 1 bis 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. So, was ist der Auftrag jetzt? Das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Dass ich den Kindern Israels geben will. So, jetzt kommt Vers 17. Was war die Ausführung dann? Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darinnen wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Und das, um was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in festigen Städten wohnen, und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob es Bäume drinnen gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes, Das war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Findet heraus, ob die Leute stark sind. Findet heraus, ob wir es überhaupt schaffen können. Wie sind die Siedlungen? Geht man strategisch voran jetzt? Schaffen wir es? Sind es viele? Stark? Schwach? Vers 27. Und sie zählten ihn und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Wow, voll schön. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Söhne Enaks dort. Das sind die Riesen. So, was passiert hier? Das passiert, wenn wir uns zu sehr auf unsere Sicht verlassen. Die Sicht, die Augen haben gesagt in dem Moment, die Leute sind stark, die sind mehr als wir, die sind viel mehr, die haben einen Riesenwuchs, das sind die Riesen da, dagegen können wir nichts ankämpfen. Gott hat aber gesagt, schaut euch nur das Land an. Nur schauen, was ich euch geben werde. Das war der Auftrag. Vers 32. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst und alles Volk, das darinnen dass wir darinnen sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und sie waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja, das war wie ein bisschen die Geschichte von David und Goliath, aber in groß. Mit Völkern. Das passiert, wenn unsere Sicht im Vordergrund kommt. Gehen wir zur nächsten Geschichte. 1. Samuel 17. Das ist die Geschichte von David und Goliath. 17, Vers 24. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, also vor Goliath, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sie sich sehr. David kommt zu dieser Szene und was wird dann David gesagt mit seinem Vorhaben? Die Brüder kommen und sagen, ja, komm und kämpfe ihn an, du wirst es schaffen. Achtung, Frank-Frage. Nein, die haben gesagt, geh lieber nach Hause. Das ist so hier ein Wachsengebiet vom Krieg. Geh zu deinen Schafen. Was hat dann Saul gesagt, der König? Können wir ja gerne lesen, Vers 33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, du bist ein Kind. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Siehst du das nicht? Siehst du ihn nicht? Siehst du diese Bizeps nicht? Siehst du diese Ausrüstung nicht? Schau mal dich an. Keiner hat an David dran geglaubt, dass er es schaffen kann. Keiner. Mit welchen Augen guckt aber David auf dieselbe Situation? Er hat denselben Riesen gesehen, wie alle anderen. Aber mit welchen Augen guckt er jetzt? Vers 34. David aber sprach zu Saul, Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann bin ich abgehauen. Nein. Dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinen Rachen. Stellt euch das mal bildhaft vor. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Was macht hier David? Er beruft sich auf seine Vergangenheit und guckt, hey, in meinen schwierigen Momenten, Gott war für mich da. Er hat mir geholfen, den Bären zu besiegen. Er hat mir geholfen, den Löwen zu besiegen. Und wieso jetzt nicht diesen Riesen? Das hat mich voll zum Nachdenken gebracht, diese Geschichte von David. Wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft ist es auch in unserem Leben, dass wir direkt zu den Riesen gehen wollen? So, wir wollen diese Riesenerfahrungen mit Gott machen, um so zur lebendigen Gemeinde zu kommen und zu sagen, ich habe das erlebt. Und alle so, was? Das hat er erlebt mit Gott. Das wollen wir. Wir sehnen uns nach diesen Riesenerlebnissen, wo dann später sogar ein Missionsbericht über deine Geschichte gemacht wird. Aber wie oft sind wir nicht bereit, im Alltag mit Gott zu gehen? So Gott zu vertrauen in den Kleinigkeiten des Lebens. Wir wollen sofort zu den Riesen. Das nächste Mal, wenn du vielleicht was erlebst, versucht nicht zu sehr den Fokus zu legen auf deine Sicht der Situation. Und versucht das vielleicht in den Glauben zu sehen. Oft ist es auch so, dass wir Dinge machen, um gefeiert zu werden von Menschen. Dass wir bejubelt werden, damit wir irgendwas machen. Aber schau mal, wie selbstlos David in dieser Geschichte war. Wisst ihr noch, was der Mann bekommen soll, den der Goliath besiegen könnte? Ich kann es nochmal lesen, in Vers 25. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen, Reichtum, und will seine Tochter geben. Wow, und die ist wunderschön. Und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen. Das heißt, steuerfrei machen. Das heißt, du musst keine Steuer mehr bezahlen. Also du bekommst Reichtum, du bekommst ein steuerfreies Leben und du bekommst wahrscheinlich eine der schönsten Frauen von Israel. Glaubt ihr, David hat das deswegen gemacht? Da kam nicht mal das als Argument, wieso er da antreten will. Glaubt ihr, David hat das bekommen, nachdem er den Goliath besiegt hat? Hat er nicht. Saul wurde eifersüchtig auf ihn. Aber schau mal, wie Gott so ist. Am Ende hat er alles bekommen und noch viel mehr. Er wurde reich, weil er König wurde. Er hat eine Frau bekommen, auch von Saul, aber eine Frau, die ihn geliebt hat, Michael. Und er konnte steuerfrei leben, weil er der König ist. Und jetzt sogar umgedreht, die Menschen zahlen Steuer an ihn. Nicht nur steuerfrei, sondern die Leute zahlen an ihn. Unglaublich, wie Gott das findet. Unglaublich. Zweite Könige 6. 2. Könige, Kapitel 6. Das ist die letzte Geschichte von heute. 2. Könige, Kapitel 6. Und dann Vers 14 bis 17. Du müsstest dir vorstellen, dass so ein Riesenproblem jetzt. Israel ist belagert. Und schau mal, was jetzt passiert. Da sandte er Pferde, dieser König von Aram, und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin, und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm: O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Stellt euch jetzt mal vor, ich stehe jetzt auf, ich bin der Diener und ich gucke so raus, oh Mann, was wollen wir jetzt tun? Und schaut mal, was jetzt der Prophet sagt. Und Elisa betete und sprach: Ach Herr, öffne ihn doch die Augen. Und er so: Wie? Ich kann doch sehen, vielleicht viel besser als du. Öffne ihn doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr den Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feurigen Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Gänsehautmoment. Es gibt keinen Ausweg. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel für diese Predigt. Es gibt keinen Ausweg. Deine Augen sagen, wir sind umzingelt, der Feind hat uns schon besiegt. Das war's. Und dann schau doch im Glauben, öffne ihm die Augen und er sieht die Realität, die himmlische Realität, die genau umgedreht war, dass sie umzingelt waren. Ich kam ja nicht dran in dieser Liste für diesen Austausch in der Schweiz. Irgendwann meldet sich mein Opa bei meiner Mutter. Er ist auch Pastor in Brasilien jahrelang gewesen, hat in der Division gearbeitet. Und dann hat er gesagt: Schau Tochter, ich habe schon oft gehört von einer Schule in Österreich. Und wieso sage ich das? Weil dort in dieser Schule in Bogenhofen kann man einen Sommerkurs machen. Für einen Sommer einen Deutschkurs. Vielleicht wäre das was. Da kommt meine Mutter zu mir und meinte so: Kannst du dir vorstellen, für einen Sommer dahin zu gehen? Und ich so: Ja, okay, besser als nichts. Und ich bin dann nach Österreich gekommen. Und wer hätte es jemals gedacht? Also, wäre jemand von euch damals gekommen, um mir zu sagen: Du wirst später hier wohnen? Ich hätte es nicht mal träumen können. Und schau mal, wie kleinig wir manchmal sind. Mit meiner Sicht habe ich auf die Situation geguckt und meine Sicht hat gesagt: Es klappt nicht, du bist nicht in dieser Liste. Wo Gott aber sich gedacht hat: Ich will dich nicht für ein Semester da haben. Ich will, dass du da wohnst, dass du da Familie gründest. Denn meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und meine Wege sind nicht deine Wege, spricht Gott der Herr. Was kein Auge, das ist die Sicht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das ist das, was Gott denen bereitet hat, die lieben. Gott hat einen Plan, liebe Gemeinde. Für dich, ganz persönlich, für dein Leben, für mein Leben. Aber nicht nur für dich und für mich, sondern auch für uns als Gemeinde. Gott hat einen Plan mit uns in Lüneburg. Ich glaube nicht an Zufälle. Und ich weiß, Gott hat einen Plan, weil ich das selber erlebt habe und du auch in deinem Leben. Gott hat einen grandiosen Plan. Aber wisst ihr, Gottes Plan ist nicht nur hier auf Erden, sondern sein Plan ist so groß. In seinem Plan geht es darum, dass du nach Hause ankommst. Sein Plan ist, dass wir nicht mehr hier sitzen in Lüneburg, in der Gemeinde Lüneburg, sondern dass wir eines Tages hier nicht ich bin, sondern dass Jesus hier vorne eine Predigt hält über wie diese Geschichte mit der Erlösung funktioniert hat. Dass wir im Himmel uns treffen als Riesenfamilie. Das ist Gottes Plan für dein Leben und für mein Leben. Der Himmel ist echt. Der Himmel ist echt, obwohl deine Augen dir sagen, ich sehe nur Wolken. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Glückselig, wer die Worte der Weissagung des Buches bewahrt. Und ja, gerade können vielleicht deine Augen sagen, ich sehe gar nichts von Jesus. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe nicht mal einen Engel gesehen. Und du sitzt hier aufgrund von was? Wieso sitzt du hier? Aufgrund von etwas, was du nie gesehen hast? Worüber rede ich überhaupt? Von Dingen, die ich nie gesehen habe? Ja. Eines Tages, wenn wir das alles sehen. Meine Lieben, eines Tages, die Buchstaben dieses Buches werden nicht nur Buchstaben werden, sondern es wird sich in eine Sicht zum Ausdruck gebracht werden. Jesus kommt in den Wolken des Himmels. Und das wird einfach krass sein. Den du gefolgt bist, vielleicht dein Leben lang, im Blinden quasi, weil du ihn nicht gesehen hast, den wirst du sehen, Auge zu Auge. Und er wird sagen, willkommen nach Hause. Das ist Gottes Plan für uns. Das ist Gottes Einladung an uns allen. Lebt mit Vision. Lebt im Glauben. Ich weiß nicht, ob du gerade durch eine Wüstenerfahrung gehst, wo deine Augen dir sagen, es gibt eigentlich keine Hoffnung. Ich möchte dich gerne ermutigen. Lebe mit Vision. Lebe im Glauben, weil Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Gott segne uns allen. Amen.